lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Balchef und ich bin heute zu Gast bei Leon de Winter in Bloemendaal, unweit von Amsterdam. Wir möchten über sein Buch Stadt der Hunde sprechen. Der Roman ist im Diogenes Verlag erschienen. Die Übersetzerin Stefanie Schäfer hat ihn ins Deutsche übertragen. Herzlich willkommen, Leon de Winter, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Koffie.
Es ist mir eine Freude, um sprechen zu können, etwas, das Kopje Koffie heißt.
Das wäre auch gleich meine erste Frage. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Sind Sie ein passionierter Kaffeetrinker? Brauchen Sie den zum Wachwerden, zum Arbeiten?
Ja, absolut. Das ist natürlich das Erste, was ich tue, wenn ich aufwache. Da mache ich 2 Kaffees für meine Frau und für mich. Und dann, das ist das Erste. Das ist unbedingt sehr wichtig. Normalerweise trinke ich dann während im ersten Teil des Tages 3 Taschen Kaffee. Das ist das Mindeste. Wenn ich nicht zu Hause bin, öfters mehr, sogar 4 oder 5.
Aber ich habe ja gehört, dass das durchaus gesund ist.
Ja, ich bin das Beispiel davon. Ja. Das ist sehr, sehr gesund, um 5, 6, 7, 8 Taschen Kaffee zu trinken.
Leon de Winter, Sie gehören zu den bekanntesten Schriftstellern in den Niederlanden und Sie haben auch in Deutschland mit Ihren Büchern in den letzten Jahrzehnten viele Leserinnen und Leser erreicht. Ich nenne trotzdem noch mal ganz kurz ein paar biografische Daten. Sie wurden 1954 in Hertogenbosch als Sohn orthodoxer Juden geboren, die den Holocaust überlebt haben, weil sie vor den deutschen Besatzern sich verstecken konnten. Nach der Schule haben Sie an der Filmakademie studiert und 1976 ist schon Ihr erstes Buch erschienen, Over the Leegte van de Wereld, über die Leere der Welt, ein Erzählband. Und nur 3 Jahre später legte der Diogenes Verlag ihren ersten Roman auch auf Deutsch auf, Die Verbildung des jüngeren Dürer. Und danach folgten, wenn ich richtig gezählt habe, 13 weitere Romane, darunter Leo Kaplan, Supertext, Tsionoko oder Der Himmel von Hollywood. Ja, Leon de Winter, bevor wir über Ihr neues Buch sprechen, Stadt der Hunde, wie fing das denn bei Ihnen an, das Schreiben? Wann war Ihnen klar, Schreiben ist Ihre Berufung?
Berufung? Naja, es hat angefangen nach dem Tode meines Vaters, als ich 11 war. Da hat das Schreiben mich gerettet irgendwie. Die Chaos war so groß und die Trauer, es war unmessbar. Und ich habe dann angefangen, Geschichten zu erfinden. Es kam wie sehr natürlich, um die Erschreckungen in diese kleine jüdische Familie, um die ertragen zu können. Und das hat sich einfach weiter fortgesetzt. Es hat angefangen auf eine natürliche Weise. Ich war schon als Kind, ich las viel. Obwohl in der Familie überhaupt nicht gelesen wurde. Meine Eltern hatten nur Elementarschule, waren keine Analphabeten, aber ich habe beide nie gesehen mit einem Buch. Aber ich liebte Bücher. Und jetzt hören wir etwas bei den Nachbarn, da wird renoviert und das hören jetzt ihre Zuhörer. Wenn wir die Leute dafür warnen, ist es weniger schlimm.
Ja, wir befinden uns hier in einer schönen Nachbarschaft, wo ringsum auch viel gearbeitet wird. Leon de Winter, Sie haben auch Drehbücher verfasst. Einige Ihrer Romane wurden verfilmt. Ich habe es gerade gesagt, Sie waren auch auf der Filmakademie. Bei Hoffmanns Hunger haben Sie sogar selbst Regie geführt. Mhm. Wenn Sie schreiben, haben Sie da schon eine Art Film im Kopf? Oder wie hängen denn die Bilder und die Worte bei Ihnen miteinander zusammen?
Ja, ich glaube, erst gibt es die Bilder und dann folgen die Wörter. Ich bin kein Schriftsteller, der einfach anfängt und dann unterwegs die Sachen weiterentwickelt. Ich muss unbedingt die ganze Geschichte schon erlebt haben, irgendwie gesehen haben. Und erst dann, nach einigen Jahren, setze ich mich und schreibe. Also so ungefähr geht das. Und dann schreibe ist dann, dass ich endlich mal die Wörter dazu finde. Weil die Bilder, die kenne ich schon, die Emotionen bis eine gewisse Höhe auch. dann kommt die letzte Phase. Und die letzte Phase von einer Entwicklung, die, also wie schon gesagt, einige Jahre dauern könnte, ist Schreiben, und das ist auch herrlich.
Ja, und wenn man Ihre Bücher liest, hat man auch sehr schnell einen Film im Kopf. Also man sieht auch die Bilder vor sich. Und Sie haben ja sogar eine Weile in Hollywood gelebt. Und die Zeitschrift Groene Amsterdammer hat Sie mal einen niederländischen Amerikaner genannt. Finden Sie sich darin wieder, in diesen, ja, auch in diesen Hollywood-Filmen, und wie Sie es gerade beschreiben, dass Sie diesen Film schon im Kopf haben?
Na, nicht völlig. Wir haben da gelebt. Ich weiß, wie das ist. Und wir wussten auch, dass wir da immer nur Außenseiter geblieben sind, auch während dieser vielen Jahre, dass wir da gelebt haben. Dafür braucht man eine andere Einstellung und eine noch größere Besessenheit, um da sich zu entwickeln. Obwohl wir es sehr geliebt haben und sehr, immer noch sehr lieben, war das am Ende nicht etwas für uns. Nicht ohne Grund sind wir an einem Punkt auch wieder zurückgegangen nach Holland.
Man erkennt ja oft auch erst in der Ferne, wie holländisch man ist oder wie deutsch, wenn man irgendwo anders ist.
Ja, und auch da entdeckten wir, dass wir waren unsere Freunde, dass wir da lebten. Das waren oft Europäer, das waren Niederländer, das waren Österreicher, das waren Deutsche. Da gab es viel mehr Verbindungen mit diesen Menschen als mit Amerikanern, zu unserer Überraschung.
Ja, und wenn man nun Ihre Bücher mal nebeneinander legt, dann kann man bestimmte Themen ausmachen, die Sie immer wieder behandeln. Da ist, wenn man es etwas pathetisch ausdrücken will, die Identität des westeuropäischen Mannes, und da ist das Judentum und dessen fragile Rolle in der Welt. Und diese Themen finden sich nun auch wieder in Stadt der Hunde wieder. Wir lernen Jaap Hollander kennen, einen pensionierten Neurochirurgen, der einmal im Jahr nach Israel reisen muss. Können Sie uns diesen Mann ganz kurz ein bisschen vorstellen, Jaap Hollander?
Ja, er ist einer dieser Ärzte, dieser Spezialisten, diese Wissenschaftler, die sich völlig hingegeben haben an ihre Professionalität, ihre Aufgabe, und dadurch etwas, ja, um es sehr streng zu sagen, etwas militaristisch bekommen haben. Die finden eigentlich Emotionen überflüssig, das hat keinen Zweck, das hat keinen Sinn, wenn die arbeiten. Die irren sich natürlich, weil das spielt eine ganz große Rolle, die Emotionen. Aber er ist ja, er ist so wie ein Kolonel oder ein General. Er gibt Aufträge und niemand soll zweifeln an seine Spezialitäten. Aber er entdeckt natürlich, es ist wichtig, dass man sowas hat. Es ist eine Geschichte, und eine Geschichte gibt es eine Krise, und die Krise soll sich lösen. Anders haben wir da keinen Spaß als Leser, und wir sollen etwas entdecken zusammen mit der Hauptfigur. Und das passiert hier auch. Er hat seine Tochter verloren, jedenfalls sie ist verschwunden. Und wie überlebt man so etwas, wenn so eine große Katastrophe passiert ist? Und er denkt, ich überlebe das, ich mache das, so wie ich all diese sehr komplizierten Operationen überlebt habe, ich führe, es gibt es eine Strategie, und ich habe Hilfsmittel, und ich löse das an einem Tag. Und das geht natürlich nicht so.
Ja, die Tochter, das ist Lea, und Sie haben es gerade schon ganz schön beschrieben, wie Jaap im Leben steht. Da gibt es auch eine Stelle, da sagt er zu sich selber, Lea war nach Israel gegangen und noch nicht wieder nach Hause gekommen. Das war's, das war alles. Also seine Gefühle hat er tief verborgen, wahrscheinlich in seiner Seele. Jaap ist eben auch Jude, aber mit seinem Glauben will er eigentlich auch nichts zu tun haben. Doch das Verschwinden seiner Tochter ausgerechnet in Israel, das macht natürlich was mit ihm, das verändert ihn. Denn Lea ist ja auch dahin gereist, weil sie das Judentum gerade erkunden will. Ist das so eine Art Gegenreaktion der Tochter auf dieses Rationale des Vaters?
Ja, das sieht man öfters, dass dann die Kinder auf eine ganz andere Weise reagieren auf die Vergangenheit, auf das, in diesem Fall, Aufgeben der Tradition. Und er weiß noch nicht, dass er die Tradition braucht. Er weiß noch nicht, dass er Rituale braucht, weil das ist das Einzige, was hilft, wenn man sowas ertragen muss. Und das macht er dann, weil auf der Suche nach seiner Tochter kommt ihr irgendwie näher zu ihr als je zuvor, weil er war kein guter Vater. Er hatte zu wenig Zeit, er hatte nie die Fragen gestellt und dadurch hatte sie auch nicht die richtigen Fragen gestellt. So ungefähr geht das dann in dieser Geschichte.
Würden Sie uns einen Absatz Ihres Buches auf Niederländisch vorlesen, damit wir hören, wie das klingt? Es ist die Szene am Ramon-Krater, da wo Lea und ihr Freund Joshua verschwunden sind. Die deutsche Übersetzung liest anschließend Matthias Friedrich.
Nergens op aarde was het zo stil als in deze krater. Een reusachtig gat van steen dat alle geluid verstikte. Hij had het koud, zoals elk jaar. Hier hadden ze gebloot bij volle maan en gepraat over naakt zijn, over de zin van het leven, over magie en reiken naar het eeuwige. Jaap had op die leeftijd nooit naar het transcendente getaald. Hij was doelgericht, rationeel. Lea had die zweverige kant van Nicole. Verkeerde genen. Mijn god, wat een foute gedachte was dat, sprak Jaap zichzelf toe. Lea had recht op haar illusies, ook al had hij die zelf niet. In zijn vak kon je je niet laten leiden door illusies. Precisie en kennis en volharding had je nodig. Maar wat had hij daar nu aan? Kon hij haar terugvinden als hij zich in haar kon verplaatsen? Ja, hij was ervan overtuigd dat als hij wist wat haar ertoe had gebracht 's nachts af te dalen in de krater, op weg naar een andere, verborgen wereld, dat hij sporen van haar zou ontdekken, die hem zouden helpen die avond te reconstrueren en wellicht het mysterie van haar verdwijning zouden doen oplossen. Hij had geen idee wat dat was, die zogenaamde spiritualiteit of heiligheid. Hij wist alleen wat er onder de schedel verborgen lag, tot in het allerkleinste detail. Hij voelde iets bewegen. In de lichtkegel van de zaklantaarn stond een kortharige hond.
Nirgendwo auf der Welt war es so still wie in diesem Krater, einem riesigen Loch aus Stein, das jedes Geräusch erstickte. Ihm war kalt, wie jedes Jahr. Hatten sie hier bei Vollmond Marihuana geraucht und über das Nacktsein gesprochen, über den Sinn des Lebens, über Magie und das Streben nach dem Ewigen? Jaap hatte in diesem Alter mit Transzendentem nichts im Sinn gehabt. Er war zielstrebig und rational gewesen. Ihren Hang zum Nebulösen hatte Lea von Nicole. Schlechte Gene. Jaap schalt sich für den gemeinen Gedanken. Lea hatte ein Recht auf ihre Illusionen. Auch wenn er selbst keine hatte. In seinem Beruf konnte man sich nicht von Illusionen leiten lassen. Man brauchte Präzision, Wissen und Ausdauer. Aber was hatte er jetzt davon? Würde er sie wiederfinden, wenn er sich in sie hineinversetzen könnte? Tatsächlich war er davon überzeugt, wenn er wüsste, was sie dazu gebracht hatte, nachts in den Krater hinabzusteigen. Auf ihren Weg in eine andere, verborgene Welt könnte er womöglich Spuren von ihr entdecken, die ihm helfen würden, jene Nacht zu rekonstruieren und vielleicht das Geheimnis ihres Verschwindens zu lüften. Er hatte keine Ahnung, was das war, diese sogenannte Spiritualität oder Heiligkeit. Er wusste nur, was sich unter dem menschlichen Schädelknochen verbarg, bis ins kleinste Detail. Er spürte, wie sich etwas bewegte. Im Lichtkegel der Taschenlampe stand ein drahthaariger Hund. Er war hellbraun, hatte weiße Pfoten und einen weißen Streifen zwischen den Augen. Er war schlank und hochbeinig, nicht mehr jung, grau um die Schnauze. Unbemerkt war er näher gekommen. Das Tier stand da und sah ihn an, ebenso wie er das Tier anschaute. Ein streunender Hund, ein Rüde, das sah man. Ein Rätsel, wie er hier überleben konnte. Gab es hier kleine Tiere, die er jagte? Und Wasser? Gab es genug Wasser? Die Quelle sorgte dafür, dass ein paar Büsche überlebten, kam aber nirgendwo an die Oberfläche. Das Tier legte sich hin und schaute ihn unverwandt an. Der Hund hechelte. »Sieht nicht so aus, als wollte er sich auf mich stürzen«, dachte Jaap. Das Tier war entspannt, ließ ihn aber nicht aus den Augen. »Wasser.« Jaap stand auf, das Tier erhob sich ebenfalls. Jaap sah sich um, leuchtete mit der Taschenlampe und entdeckte einen ausgehöhlten Stein. Er drehte den Verschluss seiner Wasserflasche auf und goss Wasser in die Mulde. Dann ging er ein paar Schritte rückwärts, um dem Tier Platz zu machen. Das Tier war vorsichtig. Es ging einen Schritt vorwärts und schaute Jaap an. Und noch einen Schritt. Jederzeit sprungbereit, bis es den Stein erreichte, das Wasser hastig aufleckte und Jaap einen Moment lang nicht beachtete.
Ja, Jaap begegnet also unweit des Kraters mitten in der Negerwüste einem Hund. Und dieser Hund, der wird noch eine wichtige Rolle in diesem Buch spielen. Nicht umsonst heißt das Buch Stadt der Hunde, was sich wiederum auf Tel Aviv bezieht, wo offensichtlich es sehr viele Hunde gibt. Warum lassen Sie Jaap eigentlich ein Tier treffen und nicht einen Menschen?
Weil, ja, war sicherlich auch in diesem Teil der Welt auch Hunde traditionell eine große ritualistische Rolle gespielt haben. Jedenfalls, das haben wir auf diese Weise, Menschen damals auf diese Weise erfahren. Ja, Hunde für mich haben auch etwas, immer etwas Magisches. Das Gefühl, dass natürlich sind Tiere viel schwerer, solider in der Natur stehen als wir Menschen mit unseren Gedanken und Wörtern. Die sind auch öfters viel mehr aufrecht, obwohl auch, habe ich erfahren, auch Hunde lügen können und bestimmte Tricks kennen. Ja, die ganze Geschichte hat angefangen mit Hunden, mit der Wahrnehmung, dass es so viele wunderbare, intelligente Hunde gibt da in Tel Aviv. So hat es angefangen. Und natürlich die Erfahrungen, die wir hätten mit unserem Hund, die nicht mehr lebt, leider. Unsere Senta, die fast ein sehr großer Hund, eine Mischung von Golden Retriever und tibetanischem Mastiff. Sie war sehr groß und unheimlich klug und lieb und vernünftig. Und wir waren so glücklich, dass sie 18 Jahre bei uns gelebt hat. Und wir vermischen unsere Senta noch jeden Tag. Aber ich habe natürlich unheimlich viel Zeit verspendet mit einem Hund, mit Senta. Weil ich natürlich zu Hause arbeite und sie war auch immer hier. Und sie ist mit uns nach Amerika gegangen, zurückgekommen. Sie war Teil unserer Familie. Und all diese Erfahrungen, die große Rolle, die ein Hund spielen kann in einer Familie, auch die Wichtigkeit der Hunde, das möchte ich irgendwie ein bisschen fassen. Mhm. Natürlich auf eine ganz andere Weise in dieser Geschichte als hier in der Wirklichkeit in diesem Haus. Aber dennoch, ich hatte nichts mit Hunden. Aber dann kam eines Tages meine Frau zu Hause mit einer wunderbaren kleinen Puppe. Und ich wusste nicht, wie groß sie sein würde, dass sie wirklich ein großer Hund war, eigentlich. Und dann entdeckte ich, wie wunderbar es ist, mit einem Hund leben zu können. Ja,
ja, und abgesehen von den Hunden gibt es noch eine wichtige Geschichte in dem Buch, denn Jaap wird vom israelischen Ministerpräsidenten gebeten, eine junge Frau zu operieren, die Tochter des saudischen Königs, eine Araberin also, und ihm, dem Jaap, wird suggeriert, dass er damit den Weltfrieden retten könnte.
Ja, man braucht in so einer Geschichte auch ein Schicksal, das wirklich überlebensgroß ist, und das ist natürlich Weltfrieden oder sowas. Das war auch herrlich, das reinzubringen in diese Geschichte, sicher.
Ich habe es eher auch als Utopie gelesen.
Klar, es ist eine Art Utopie. Und ich weiß nicht, wie weit es ist schon. Ich denke, es könnte einfach eines Tages passieren, in den kommenden Jahren. Die letzten Nachrichten, die ich gehört habe, über Besprechungen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Wenn das passiert, dann ist etwas Neues hat angefangen. Und für dieses Teil der Welt eine Riesenwende. Könnte das bedeuten.
Ja, und es ist aber eine sehr schwere Operation und Jaap glaubt eigentlich gar nicht daran, dass sie gelingen kann, aber er macht es dann doch. Und dann gibt es einen schönen Satz, den sie schreiben: Die Prinzessin musste am Leben bleiben, schwor er sich. Seine Prinzessin war in einer Unterwelt aus Stein verloren gegangen, aber diese Prinzessin musste eine Zukunft haben. Es ist ja sicher nicht zufällig, dass die Prinzessin 17 ist. Lea ist mit 17 verschwunden. Da scheint auch bei Jaap etwas langsam aufzubrechen, oder?
Na ja, da entsteht auch eine neue Verbindung, etwas Neues in seiner Wirklichkeit, worüber ich nie gedacht habe, dass etwas da Metaphysisches passieren könnte in seinem Universum. da fingen die neue Entwicklungen an in seinem Leben, ja.
Leon de Winter, Kinder, die verschwinden und sterben, das ist auch ein wiederkehrendes Thema in ihren Romanen. In Malibu stirbt die 17-jährige Tochter eines Drehbuchautors bei einem Motorradunfall. Mhm. In Recht auf Rückkehr verschwindet ein 4-jähriger Junge. Mhm. Und da habe ich mich doch gefragt, ob Sie da auch Ihre größten Ängste verarbeiten. Sie haben ja auch einen Sohn und eine Tochter. Und das ist natürlich das größtmögliche Unglück, ein Kind zu verlieren. Spielt das eine Rolle?
Naja, auch das sind auch Beschwörungen. Ja, andererseits, ja, ich habe das natürlich auf meine Weise hier weiter verarbeitet. Mein Vater ist eines Morgens in seine Arbeit gegangen und ist nicht mehr zurückgekommen. Und ich habe ihn nie mehr gesehen, weil er dann gestorben ist. Aber ich bin auch aufgewachsen mit Geschichten über Mitglieder, die weggegangen sind und nie mehr zurückgekommen sind. Also das Verschwinden von Leuten, die man liebt, ist schon sehr früh Teil meines Lebens geworden. Und das waren die Albträume und die schreckliche, die negative, die angstvolle Märchen meiner Jugend. Und irgendwie kommt das immer wieder zurück. Ich kann davon keinen Abstand nehmen. Wenn ich an eine Geschichte denke, denke ich immer an diese Elemente.
Wir haben jetzt schon ein bisschen was erfahren, worum es in dem Buch geht. Wir wollen aber nicht zu viel erzählen, damit auch die Leserinnen und Leser die Chance haben, noch mehr zu entdecken. Aber wir müssen noch mal auf den Hund zurückkommen, dem Jaab begegnet ist. Der taucht nämlich wieder auf, diesmal in Tel Aviv, vor Jaabs Haustür. Und was da passiert, liest uns noch einmal Matthias Friedrich vor.
Wieder musste er den Türcode nachsehen. Während er sein Telefon herauskramte, hörte er eine Stimme. »Menär? Menär!« Jaab blickte sich um, aber in dem dunklen, trostlosen Vorgarten war niemand zu sehen. »Menär, könnte ich vielleicht ein Schüsselchen Wasser haben? Wären Sie so freundlich?« »Kein Zweifel«, Jaab hörte eine Stimme. Die Operation hatte tatsächlich Nachwirkungen und der Schlag mit dem Flaggenstock eben hatte es nicht besser gemacht. Er würde um ein Medikament bitten, das die Stimme zum Schweigen brachte. Er wollte keine Stimme in seinem Kopf. Was immer in seinem Gehirn ertönte, er wollte es selbst kontrollieren. Ihm fiel das Telefon aus den zitternden Händen und er stützte sich auf den Stock und hob es auf. Noch einmal blickte er sich um. Und da kam, im Schein der Lampe über der Eingangstür, der Hund auf ihn zu. Der Wüstenhund, der Hund aus dem Krater und vom Bereschit-Hotel. Er war es, Irrtum ausgeschlossen. Der weiße Fleck auf seinem Kopf, die Augen. »Es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe«, ertönte die Stimme in seinem Kopf, während das Tier ihn anschaute. Hunde können nicht sprechen, geschweige denn ihre Stimme in einem Menschenkopf ertönen lassen. Sie können bellen oder besser Schallwellen hervorbringen, wodurch das Trommelfell in Bewegung gesetzt wird und die Reize über den raffinierten achten Hirnnerv in die Hirnregion weitergeleitet werden, wo sie als Gebell wahrgenommen werden. Oh nein, das war eine ausgewachsene Wahnvorstellung. Ob es im Suraski um diese Zeit einen psychiatrischen Notdienst gab? Jaab wollte jetzt nichts als schnell nach oben in sein Apartment diesen Hund loswerden und die spezielle Notrufnummer wählen, die man ihm gegeben hatte. Das hier war eindeutig ein Notfall. »Nur ein bisschen Wasser, sonst nichts, Minär.« »Geh weg«, sagte Jaab. »Du existierst nicht. Du bist ein Phantom.« »Natürlich existiere ich. Fassen Sie mal meine Nase an. Tippen Sie dreimal drauf. Sie wissen doch, wie empfindlich Hundenasen sind. Tippen Sie drauf.« »Nein.« Es war ein Albtraum. Jaabs Hände zitterten so sehr, dass er nicht mal die Notiz-App öffnen konnte und ihm das Handy erneut aus den Händen zu gleiten drohte. Der Hund sagte, 362, dann 68, danach 221. »Ich bin verrückt«, sagte Jaab. »Dann bin ich es auch«, sagte der Hund. »Aber meiner Meinung nach bin ich so klar bei Verstand und so vernünftig, wie kein anderer Hund es jemals gewesen ist.« Und womöglich auch kaum ein anderer Mensch. Jaab gab die Nummer ein. Tatsächlich, es war der Code. Woher kanntest du den Code? Ich sehe, wie die Leute ihn eingeben, ihre Nachbarn. Es gibt dich nicht. Und wer hat ihnen gerade den Code gegeben? ich selbst. Irgendwie entsteht in meinem Unterbewusstsein deine Stimme. Unterbewusstsein, so ein Quatsch. Ach, Menea, ich habe Durst, das ist alles. Warum wollen Sie mir kein Wasser geben, obwohl Sie vorher doch so gut für mich gesorgt haben, im Krater und im Hotel? Du bist nicht echt, erwiderte Jaap. Er betrat das Haus und versperrte dem Hund mit dem Stock den Weg. Die Tür fiel zu und Jaap sah das Tier durch die Glasscheibe draußen warten. »Kann ich ein bisschen Wasser haben? Ich bin hinten bei den Mülleimern.«
Ja, Leon de Winter, ein sprechender Hund in Tel Aviv, ein sehr weiser Hund, wie sich später herausstellt, und Sie haben es ja auch schon ein bisschen beschrieben. Dieser Hund, der sagt zum Beispiel Folgendes: Ihr glaubt, ihr hättet euch weiterentwickelt, indem ihr den abergläubischen Ritualen der Vergangenheit abgeschworen habt. Ihr seid dumm, aber wir sind immer noch da. Seid froh, dass es uns gibt. Also diese Weisheit der Hunde. Sie haben vorhin schon beschrieben, Sie haben selber einen Hund gehabt. Das scheinen Sie sehr dran zu glauben, an diese Weisheit der Tiere, die vielleicht auch gerade deshalb besteht, weil sie sich nicht so viele Gedanken machen wie wir Menschen.
Naja, ich bin mittlerweile in den vergangenen 2, 3 Jahren, ich weiß nicht, habe ich so auf Twitter und jetzt auf X, ich weiß nicht, was diese Algorithmen mit mir gemacht haben, aber jeden Tag empfange ich weiß nicht, wie viele kleine Videos von sehr, sehr kluge, liebevolle Hunde. Und das ist so oft so rührend und so lustig. Und auch Filme, dass die versuchen, wenn jemand weint, das da zu trösten. Und ich habe dasselbe natürlich erlebt mit unserem Hund. Natürlich, sie können nicht sprechen, aber sie verstehen ganz viel. Davon bin ich überzeugt mittlerweile. Und ich glaube auch, man hört oft diese Frage: Was haben wir gemacht, dass wir Hunde verdienen? Dass es Hunde gäbe in unsere, im Leben, auf der Erde? Ich weiß nicht, weil wir können nichts gemacht haben, dass wir so etwas Schönes, so etwas Unglaublich ist, diese wunderliche Tiere, dass die so einfach in unserem Leben existieren können. Es ist ja ein Wunder. Ja, ich bin vollkommen besessen von Liebe für Hunde. Und ich habe auch gesehen, wenn unsere Senta älter wurde und all diese jugendliche Verrücktheit, weil sie war, wir konnten Senta nicht trainieren, wir konnten sie nicht disziplinieren. Sie war völlig ihr eigenes Wesen. Sie machte, was sie wollte. Ohne Verrücktheiten, aber dennoch, sie war autonom. Aber als sie älter wurde, verlor sie das ein bisschen und sie war nur noch Liebe und Vernunft. In den letzten 4, 5 Jahren, so, es war unglaublich, um mit einem, besonders einem alten Hund zu leben. Die Jungen machen auch viel Spaß, aber wenn die selbst verstehen haben, dass sie das Leben gut kennen, dann sind die Hunde am besten.
Also Stadt der Hunde ist auf jeden Fall eine Liebeserklärung an die Hunde. Und man könnte natürlich auch etwas abstrahieren im Fall von Jaap, dem sehr rational denkenden Wissenschaftler. Ja, steht der Hund auch für das Gefühl, für den Instinkt. Und man hat das Gefühl...
Absolut, ja, sicher. Und sie nimmt ihm auch zu diesem großen, in da im Süden Israels, gerade nördlich von Gazastreifen, das große Feld, wo Hunderte, Tausende von Hunden begraben worden sind, vor tausende Jahren, weil die Menschen glauben, dass sie kennen den Weg nach dem Reich der Toten, der Menschen, die gestorben sind. Sie führen uns, sie haben Kenntnisse, die wir offensichtlich verloren haben. Der Hund auf diese Weise spielt auch eine Rolle in seiner Entwicklung.
Also man merkt, dass für Jaap sich so ein emotionaler Raum öffnet. Und mit dieser Geschichte der Tochter des saudi-arabischen Königs und der Idee des Weltfriedens öffnet sich ja auch eine Art politischer Raum in ihrem Buch. Wenn man jetzt aber in der Realität nach Israel und in den Nahen Osten schaut, hat man eher das Gefühl, dass sich da was verengt. Gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, Sie geben die Hoffnung nicht auf.
Nein, das verrückt. Es hört sich natürlich sehr paradoxal an, weil wir schreckliches Leiden sehen und wir wissen, wie tief das Leiden ist im Moment. Zu gleicher Zeit, es ist paradoxal, ich weiß es, und dennoch verteidige ich das, sehe ich gerade, weil diese Schrecklichkeiten passieren, sich neue Sachen öffnen. Und wir stehen mitten in diese Chaos, in diese unübersichtliche Bewegungen. Aber dennoch, eines Tages, jetzt schon, weil die Waffen zu gewisser Höhe schweigen im Moment, aber was bedeutet das alles für die Öffnungen zwischen Israel und arabischen Staaten? Und das ist das Verrückte. Es bedeutet viel im positiven Sinne. Ja, ich nenne das in dieser Geschichte, in dem Buch, es ist nicht politisch, es ist etwas Aktuelles oder sowas. Ich nehme da keine Stellung. Ich habe da keine, als Schriftsteller in dieser Geschichte, als Geschichtenerzähler, habe ich da keine Meinung. Außerhalb der Geschichte, dieser Geschichte, ja, habe ich viele Meinungen, naja, nicht viele, aber einige, nicht mehr als 10, denke ich. Aber in diesem Roman habe ich keine Meinung. Mein Ding ist, ich soll nur eine Geschichte erzählen, so gut wie möglich.
Ja, das ist interessant, weil Sie sagen es gerade selber. Sie haben sich auch immer mit vollem Risiko in die gesellschaftliche Debatte eingemischt. Und da haben Sie sich, um es vorsichtig auszudrücken, nicht immer nur Freunde gemacht. Und in der Danksagung in Stadt der Hunde schreiben Sie, Sie möchten in diesem Roman auch 50 Jahre Schriftstellerkarriere feiern. Also das ist schon eine Hausnummer, wie man bei uns sagt. Und bei all den politischen Wortmeldungen, und Sie haben gerade gesagt, Sie haben ja 10 Meinungen oder vielleicht sogar noch mehr, Sie sind ja immer Schriftsteller geblieben. Und ein bisschen haben Sie es schon angedeutet. Also die Kraft der Literatur, das ist ja doch was anderes, als einen Artikel zu schreiben.
Ach, ja, sicherlich. Wenn man einen Roman schreibt, schreibt man einen Roman. Das ist kein Opinion Piece, wie das auf Englisch heißt. Ich versuche das auch sehr streng auseinanderzuhalten. Ich versuche, einen unterhaltsamen Roman zu schreiben als Schriftsteller. Daneben, völlig daneben, und da gibt es eine hohe Mauer dazwischen, schreibe ich auch gerne ein Stück über aktuelle politische Sachen. Aber das ist etwas völlig anderes, als wenn man sich verliert, und weil das ist meine Aufgabe, in einem Universum, das man noch nie besucht hat, wo ich dann während des Schreibens lebe. Und das geht viel weiter, als über Meinungen zu schreiben, sicher.
Leon de Winter verliert sich in einem Universum, wenn er schreibt. Und wir als Leserinnen und Leser dürfen uns dann wiederum in seinem Universum verlieren, wenn wir das Buch lesen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und die Einsichten in Ihre Arbeit.
Es war eine Freude, mit Ihnen ein Kopje Koffee zu haben.
Vielen Dank. Und gerne nenne ich nochmal die Details. Stadt der Hunde von Leon de Winter ist im Diogenes Verlag erschienen und wurde von Stefanie Schäfer übersetzt. Mein Name ist Bettina Balschew und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon über 30 Folgen, unter anderem mit Conny Palmen, Bart Mujard, Rob von Essen und Fien Feldmann. Für heute sage ich auf Wiederhören und tut ziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Leon de Winter wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2025. Moderation Bettina Balschew, Textlesung Matthias Friedrich.